Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der Schriftsteller Paul Auster hatte in seinen Büchern, aber auch Filmen, neben den Charakteren auch immer die Hauptfigur New York und vor allem seinen eigenen Wohnort, das Viertel Brooklyn. Und damit hat er vielen Leserinnen und Lesern in Europa, in Deutschland, mindestens mir, ein unauslöschbares Bild dieser Stadt, dieser Umgebung und auch der Art, wie die Menschen da miteinander umgehen, vermittelt. Paul Auster ist im Alter von 77 Jahren gestern gestorben. Das wurde heute bekannt, und über sein Leben und sein Werk spreche ich jetzt mit Tobias Lehmkohl. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Hier wird er als großer amerikanischer Schriftsteller in allen Nachrufen bezeichnet. Wie gedenken die Menschen in seinem Heimatland Paul Auster denn?
Ja, irgendjemand hat mal gesagt, in den USA ist er ein Bestsellerautor, in Frankreich ist er ein Rockstar. Und das gilt auch für Deutschland. Hier wurde auch jedes Buch bislang immer als Riesenereignis wahrgenommen. Und er hat ja wirklich viele Bücher geschrieben. Und selbst der Nachruf heute in der New York Times geht zuallererst auf seinen Ruhm in Übersee ein. Das fand ich interessant. Sie haben jetzt das in Ihrer Anmoderation schon anklingen lassen. Um ihn dann aber als ein Pionier darzustellen, als jemanden, der lange bevor es für Schriftsteller total hip wurde, nach Brooklyn gezogen ist, ja, und den Stadtteil in vielen seiner Romane und Bücher porträtiert hat. Das gilt natürlich nicht für seinen allerersten großen Erfolg, das ist vielleicht auch das bekannteste Werk, die New York Trilogie. Deren erster Teil, das ist ja ein Werk aus drei Teilen, heißt Stadt aus Glas, und damit ist natürlich diese gläserne Stadt, dieser Stadtteil Manhattan gemeint.
Mhm. Wie kann man denn Auster im Verhältnis zu diesen anderen großen bedeutenden Autoren der USA einordnen, also Philip Roth oder Don DeLillo?
Ja, es gibt ja so eine ganze Reihe literarischer Superstars, die ebenso wenig wie Paul Auster den Nobelpreis erhalten haben. Das sagt jetzt erstmal nichts über die Qualität der Autoren, sondern über den Geschmack der Jury in Stockholm aus. Cormac McCarthy und Thomas Pynchon gehören auch noch in diese Reihe. Und tatsächlich unterscheidet sich Paul Auster von jedem dieser anderen großen Autoren doch sehr deutlich. Also zum Beispiel spielt in seinen Romanen weder die jüdische Herkunft noch der Sex eine so große Rolle wie bei Philip Roth zum Beispiel. Und dieses postmoderne Spiel mit doppelten und dreifachen Böden betreibt er zwar auch, aber nicht so konsequent wie Thomas Pynchon. Und auch wenn er ein durchaus politischer Autor ist oder doch zumindest ein politischer Mensch gewesen ist, hat er nie so schwarze Dystopien über Amerika geschrieben wie Cormac McCarthy. Paul Auster war ja mal für kurze Zeit Sekretär von Samuel Beckett in Paris. Der hat sicher auch viel von ihm gelernt, aber ich denke, er ist ihm weniger nahe als zum Beispiel seinem Generationsgenossen John Irving.
Finden Sie dann, dass Paul Austers Werk im Vergleich zu den jetzt anderen genannten, dass das da leichtere Kost ist, dass das irgendwie der mainstreamigere Autor war?
Ja, also das ist das Erstaunliche, und da ist ihm auch etwas so gut gelungen wie eigentlich keinem anderen Autor seiner Generation. Er schreibt in ganz hohem Maße Literatur. Also er spielt mit so verschiedenen Ebenen, eine Fiktion, er arbeitet mit intertextuellen Bezügen, und man bewegt sich durch sein Werk eigentlich wie durch so ein Spiegelkabinett, wo Franz Kafka blitzschnell von Dashiell Hammett abgelöst wird, und der wiederum wird dann ganz schnell von Robert Louis Stevenson verdrängt. Also es wird ganz stark E und U gemischt. Aber dabei sind seine Bücher eben doch sehr gut lesbar, ja, einfach geschrieben mit vielen Dialogen. Und auch wenn die Grundlage häufig etwas so von Jorge Luis Borges hat, also intellektuell total ausgeklügelt und verkopft wirkt, ist die Ausführung dann doch eher, ich weiß nicht, Flaubert oder Dostojewski.
Die Tatsache, dass so eine Popkultur oder auch der Baseball oder diese ganzen Themen, die er ja auch immer wieder aufgegriffen hat, die ja natürlich auch mit ihm biografisch sehr stark verknüpft waren, liegt wahrscheinlich auch daran, dass das in New York einfach untrennbar miteinander verbunden ist. Und diesem New York hat er ja auch als Drehbuchautor ein Denkmal gesetzt in Filmen wie Smoke und Blue in the Face. War das für ihn nur so eine Nebenbeschäftigung oder auch die Sachbücher? Welchen Stellenwert hat das in seinem Werk?
Fast die Hälfte seiner Bücher, also er hat über 30 Bücher geschrieben, und fast die Hälfte davon, das sind Non-Fiction-Bücher, also Sachbücher. Zuletzt ist auf Deutsch eine sehr umfangreiche Biografie des Schriftstellers Stephen Crane erschienen, also so ein etwas unbekannterer Schriftsteller, Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert. Er hat auch ein Buch über die Waffengewalt und das Waffennarrentum in den USA geschrieben, das war ihm auch ein sehr wichtiges Anliegen, und er hat auch immer wieder über das Schreiben selbst geschrieben. Sie haben jetzt noch diese beiden Filme erwähnt, er hat auch noch einen dritten gemacht, aber diese beiden Filme, also Smoke und Blue in the Face, sind, glaube ich, jedem im Gedächtnis geblieben, der die in den 90er Jahren gesehen hat. Und als ich dann heute von seinem Tod hörte, da dachte ich auch, also die muss ich unbedingt mal wieder sehen. Das sind so sehr melancholisch-poetische New York oder eigentlich noch genauer eben Brooklyn-Filme, die im Stil so ein wenig an Jim Jarmusch erinnern, mit dem großartigen Harvey Keitel in der Hauptrolle. Also die haben mich damals wahnsinnig beeindruckt, mindestens ebenso wie seine Romane.
Vielen Dank, Tobias Lehmkuhl. Ich habe genau das Gleiche gedacht und weiß, was ich am Wochenende mache oder das nächste Wochenende, dass es regnet. Danke.
Sehr gut.